Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und in der heutigen Ausgabe blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Und dazu habe ich mir Hilfe ins Studio geholt, und zwar Nicole Prestle, die Leiterin unserer Lokalredaktion in Augsburg. Hallo Nicole.
Hallo Axel.
Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute ein bisschen drüber, was 2020 wichtig wird für die Augsburger oder zumindest interessant, welche Themen anstehen. Und haben uns da drei Themen rausgepickt, die werden wir euch nach und nach verraten. Unbestritten ist wahrscheinlich das Top-Thema nächstes Jahr. Was wird denn das sein, Nicole?
Ja, das Top-Thema, das uns alle beschäftigt, die Bürger wie uns Journalisten natürlich auch, ist die Kommunalwahl am 15. März 2020. Und die dürfte dieses Jahr in Augsburg natürlich besonders spannend werden. Die meisten werden es ja mitbekommen haben, dass der bisherige Oberbürgermeister Kurt Griebel nicht mehr antritt, was uns Anfang dieses Jahres auch alles sehr überrascht hat. Aber dadurch sind natürlich die Karten in dieser Kommunalwahl völlig neu gemischt worden.
Also da blicken wir drauf. Am 15. März 2020 wird diese Kommunalwahl stattfinden, übrigens in ganz Bayern. Für Augsburg wird dann eben der Oberbürgermeister gewählt oder die Oberbürgermeisterin und der Stadtrat.
Genau.
Jetzt gibt es einige Besonderheiten bei der Wahl. Im Vorgespräch hast du mir ein paar schon verraten. Vielleicht gehen wir die mal Schritt für Schritt durch. Die erste ist schon mal, Kurt Griebel tritt nicht mehr an.
Genau, die erste habe ich schon genannt. Wie gesagt, er hat jetzt zwei Amtszeiten hinter sich gebracht dann. Die Amtszeit endet ja Ende April. Das heißt, der neue Stadtrat und der neue Oberbürgermeister, die treten am 1. Mai an. Und für Oberbürgermeister Griebel wird dann Schluss sein. Viele Insider sind davon ausgegangen, dass er noch ein Jahr macht. Er ist in Augsburg gut angekommen, hat viele Themen angestoßen, weswegen man davon ausging, er würde das nochmal machen. Er ist Mitte 50, hätte es auch nochmal machen können. Aber nein, er sagt, er möchte jetzt einfach seinem Leben nochmal eine andere Wendung geben, was anderes machen. Und damit wird natürlich die Kommunalwahl besonders spannend. Denn man muss sagen, OB Griebel wäre nochmal angetreten, als klarer Favorit ins Rennen gegangen.
Mhm. Tut er aber eben nicht. Das ist die erste Besonderheit. Mhm. Dann gibt es eine zweite Besonderheit. Es sind sehr, sehr viele Kandidaten.
Genau. Also wir haben 15 Parteien und Gruppierungen im Moment, oder es sind im Moment, glaube ich, 14 und eine überlegt noch, die antreten. Fast alle 14 stellen auch Oberbürgermeisterkandidaten. Das heißt, der Wähler hat die Auswahl zwischen ganz, ganz vielen Optionen. Der Stadtrat wird wahrscheinlich kleinteiliger werden, was die Parteien und Gruppierungen anbetrifft. Und es gibt einfach auch ganz verschiedene Strömungen, verschiedene Richtungen, die man wählen kann. Und ich nehme jetzt mal an, dass vielleicht nicht ganz so viele Gruppierungen angetreten wären oder zumindest nicht so viele OB-Kandidaten gestellt hätten, wäre der Amtsinhaber nochmal angetreten. Und so haben wir jetzt da ein relativ buntes Feld an Kandidaten, sowohl für den Stadtrat als auch für die OB-Kandidatur. Und eine andere Besonderheit ist, dass wir zum ersten Mal auch sehr viele Frauen haben, die als Oberbürgermeisterkandidatinnen antreten. Ich möchte an die Wahl 2014 erinnern, da gab es nur Oberbürgermeisterkandidaten, also nur Männer, die dieses Amt haben wollten. Ja, das war gerade für so eine Großstadt schon sehr erstaunlich. Und jetzt sind es eben, jetzt muss ich mal schnell durchzählen, 5 Frauen, die antreten. Jetzt nenne ich mal die beiden Favoritinnen, die mit in der Favoritenrolle sind. Das ist für die CSU die Eva Weber, die jetzt ja schon Bürgermeisterin ist. Und es ist die Martina Wild von den Grünen. Aber wir haben eben auch von anderen Parteien noch Frauen, die sagen, gut, diese Stadt kann jetzt mal auch eine Oberbürgermeisterin vertragen.
Zeit wird's, oder?
Zeit wär's, würde ich als Frau auch sagen, ja.
Stimme ich dir als Mann auch zu. Also wird eine sehr spannende Wahl mit großem Bewerberfeld, viele Frauen, sehr buntes Kandidatenfeld. Wahrscheinlich auch ein bisschen unübersichtlich für viele Wähler, oder?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also unübersichtlich, jetzt mal, wenn man es ganz organisatorisch angeht, in der Wahlkabine, wenn man sich diesen Wahlzettel vorstellt, diesen Stimmzettel, der wird wahrscheinlich ziemlich unhandlich werden. Aber jetzt mal im Ernst, auch was das Themenfeld natürlich anbetrifft, ist es schwierig. Wir haben Parteien, die ganz klar nur 1, 2 Schwerpunkte haben. Eine Partei sind die Veganer, die antreten, die natürlich ganz klares Feld haben, auf dem sie punkten wollen. Ist auch ein wichtiges Thema im Moment gerade, aber es wird halt sehr sehr interessant sein, inwieweit diese Parteien eigene Themen finden, inwieweit sie sich auch voneinander abgrenzen und wie sie es dann auch schaffen, den Bürgern ihre Besonderheiten so nahe zu bringen, dass der Bürger sich auch klar orientieren kann. Aber das sehe ich natürlich auch uns als Journalisten in der Pflicht, diese Orientierung in der Berichterstattung auch den Wählern mitzugeben.
Genau, da haben wir auch jetzt schon in Zusammenarbeit verschiedener Redaktionen, Online-Redaktionen, Stadtredaktionen, viel in Planung für die Kommunalwahl. Genau. Wird wirklich auch aus Redaktionssicht das Top-Thema wahrscheinlich nächstes Jahr.
Auf jeden Fall, ja.
Also da können sich die Hörer und dann auch Leser wahrscheinlich drauf freuen. Nur um es kurz anzusprechen, du meintest schon, in der Wahlkabine wird es wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich, auch auf dem Stimmzettel. Und zwar wird ja einmal der Oberbürgermeister gewählt oder die Oberbürgermeisterin. Da ist es noch relativ einfach, da kann man eine Stimme vergeben. Mhm. Und dann gibt es aber noch die Stadtratswahl und da kann jeder Wahlberechtigte in Augsburg tatsächlich 60 Stimmen vergeben.
Genau.
Teilweise auch mehrere Stimmen für einen Kandidaten.
Genau.
Aber da ist wirklich einiges anzukreuzen. Da hatten wir schon andere Wahlen, wo es einfacher war.
Genau, gut, der Stadtrat in Augsburg hat 60 Mitglieder. So viele Stimmen darf der Wähler auch vergeben. Er kann die, das ist ja diese typische Geschichte, kumulieren, panaschieren, einer Partei geben, quer durch alle Parteien wählen. Also das, da hat man freies Betätigungsfeld, da kann man sich austoben.
Okay, also alle, die gern ankreuzen, sind super aufgehoben bei dieser Wahl.
Es ist ja so, eine Kommunalwahl ist ja auch eine Persönlichkeitswahl. In so einer Stadt wie Augsburg, auch mit 300.000 Einwohnern, kennt man natürlich als Wähler zumindest den einen oder anderen. Es gibt ja auch bei den großen Parteien, die ganzen Stadtteil, Stadträte, die in ihren Stadtteilen aktiv sind. Und da kennt man sich natürlich. Drum ist es eine Wahl, wo man natürlich auch die Namen sich anguckt, wo man vielleicht als Wähler eher geneigt ist, auch mal quer durch die Parteien zu wählen, weil man einfach Menschen kennt, die persönlich kennt und auch weiß, was sind das für Typen, kann ich mich dem als Wähler jetzt mal in Anführungszeichen anvertrauen und habe ich das Gefühl, dass der meine Ideen, meine Vorstellungen dann auch entsprechend vertritt in diesem Stadtrat.
Mhm. Wo du es gerade sagst, für die Oberbürgermeisterwahl gibt es ja auch drei Kandidaten, die jetzt schon in Regierungsverantwortung sind.
Genau, das ist die Eva Weber, habe ich schon gesagt, bei der CSU angesiedelt und ist Bürgermeisterin im Moment, zweite und Finanz- und Wirtschaftsreferentin. Dann haben wir den Dirk Wurm bei der SPD, der ist Ordnungsreferent in Augsburg, also beide auch schon in der Regierungsverantwortung. Und die Martina Wild von den Grünen ist ja jetzt Fraktionsvorsitzende ihrer Partei und die Grünen sind ja in Augsburg mit CSU und SPD gemeinsam in einer Regierungskoalition. Das heißt, diese drei Kandidaten haben mit ihren Parteien natürlich auch vieles von dem, was in den letzten 6 Jahren in Augsburg entschieden wurde, vorangetrieben wurde oder auch nicht vorangetrieben wurde, mitentschieden. Und das wird auch so eine spannende Sache sein. Wie setzt man sich jetzt im Wahlkampf, wo man ja irgendwo sich abgrenzen muss, ja, von der amtierenden, als Oberbürgermeister Partei amtierenden CSU, wie kann man sich denn da absetzen in manchen Themen?
Mhm. Werden wir beobachten, weil du gerade die Kandidaten Weber, Wurm und Wild, die drei Ws quasi,
genau,
angesprochen hast. Wie schätzt du es ein? Ist es eine gute Wahl für die jeweilige Partei, diese Kandidaten?
Gut, ich denke bei der CSU, da war das relativ klar, weil Oberbürgermeister Griebel die Eva Weber als zweite Bürgermeisterin und als Referentin zweier so wichtiger Ressorts wie Wirtschaft und Finanzen jetzt schon stark eingebunden ist. Die Eva Weber will auch in die Verantwortung treten. Da gab es, glaube ich, keine Frage, wer da Obi Griebel als Kandidat jetzt nachfolgen kann. Bei der SPD gab es ja die Diskussion, Fraktionsvorsitzender Florian Freund oder Referent Dirk Wurm. Der hätte sicherlich was für beide Kandidaten gesprochen, aber Dirk Wurm hat auch Lust, das zu machen, hat auch jetzt eben in der Regierung schon mitgewirkt. Er ist ein sehr populärer Referent, auch einfach, weil er auch Sportreferent ist, also weniger als Ordnungsreferent. Das sind ja eher die Dinge, wo der normale Bürger mit dem Ordnungsamt eher nur hin muss oder hingeht, wenn es irgendwie Ärger gibt. Aber als Sportreferent hat er natürlich auch ein schönes, spannendes Betätigungsfeld, wo er viel mit Leuten zu tun hat und er geht auch sehr gut auf die Leute zu. Also auch eine Wahl, die man nachvollziehen kann. Die Grünen haben ja ihre Kandidatin sehr basisdemokratisch entschieden. Da wurde also lange abgestimmt. Ich habe gehört, es gab auch mal einen Versuch, jemanden wie Ludwig Hartmann oder so zu gewinnen für diese Oberbürgermeisterkandidatur. Und ich glaube, das wäre die bessere Wahl gewesen. Nicht, weil die Martina Wild als Frau irgendwie die schlechtere Wahl ist oder als Kandidatin. Sie ist einfach nicht so bekannt. Sie ist unglaublich versiert in ihren Fachthemen. Sie arbeitet sehr gut im Hintergrund und sehr engagiert, aber sie ist eben nicht so populär wie Weber oder Wurm. Und ein Ludwig Hartmann hätte da natürlich diesen Aufwind, den die Grünen auch in Augsburg haben, die haben gute Stimmergebnisse gehabt bei den letzten Wahlen, auch bei den Landtagswahlen, hätte da vielleicht ein bisschen mehr abschöpfen können. Aber man muss das sehen, wie sich das ergibt. Das ist ja immer auch spannend bei so einer Wahl und überraschend.
Absolut. Und ein bisschen Zeit ist ja auch noch für Frau Wild, sich bekannt zu machen.
Genau, was sie jetzt auch tut. Also die hat schon auch auf Facebook, sozialen Netzwerken und mit vielen Veranstaltungen jetzt schon auch stark zugelegt. Und man muss ja auch eines sagen, wir sind jetzt in der Weihnachtszeit oder nach Dreikönig wird dann dieser Wahlkampf erst richtig losgehen, weil dann auch alle wieder den Kopf frei haben für dieses neue spannende Thema.
Also sind wir gespannt. Nicole, was denkst du denn, wie diese Wahl ausgeht? Gibt es da schon irgendwelche Prognosen oder Einschätzungen seitens der Redaktion?
Also wir machen uns natürlich viele Gedanken und wir sind uns ziemlich sicher in der Redaktion, dass es eine Stichwahl geben wird. Einfach deshalb, weil so viele Parteien antreten, dass es wahrscheinlich ein Kandidat nicht schafft, diese Mehrheit, die er benötigt, um Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin zu werden, sofort auf sich zu vereinigen. Also gehen wir von der Stichwahl aus. Wir gehen auch davon aus, dass die Eva Weber eine Kandidatin für die Stichwahl sein wird und dann wird sich's entscheiden, entweder wird es Dirk Wurm sein von der SPD oder es wird Martina Wild sein von den Grünen, aber da möchte ich jetzt keine Prognose treffen, das ist einfach alles viel zu offen und viel zu spannend. Was ich sagen kann, wenn die Stichwahl kommt, die ist dann 2 Wochen nach der Kommunalwahl. Das heißt, das Thema wird uns sicherlich bis Ende März beschäftigen.
Aber da muss man dann ja nur noch ein Kreuz setzen.
Da setzt man ein Kreuz und entscheidet zwischen den beiden Kandidaten, die dann noch genau im Feld sind.
Okay, dann sind wir gespannt. Das war unser Top-Thema. Das war's schon. Das haben wir jetzt in aller Kürze mal zusammengefasst. Um dieses schwere politische Thema ein bisschen aufzulockern, habt ihr euch in der Redaktion noch ein zweites wichtiges Thema für 2020 rausgesucht. Und dabei geht's um den Zoo in Augsburg.
Genau. Es ist immer jetzt so die Frage, wie man wichtige Themen einschätzt. Aber wir haben gesagt, ein populäres Thema ist sicherlich der Zoo, eine der besucherstärksten Einrichtungen in Augsburg. Und der Zoo bekommt nächstes Frühjahr, also relativ bald, Februar, März, glaube ich, ein neues Elefantenhaus. Und wir wissen ja, dass Tiere im Zoo immer auch Attraktionen sind. Wir haben das gesehen, als vor 3 oder 4 Jahren die kleinen Nashörner in Augsburg geboren worden sind. Da hat der Zoo gleich einen riesen Hype erlebt. Alle wollten hin und wollten diese Nashörner sehen. Und jetzt geht es eben drum, diesem Elefantenhaus, das wir bislang hatten, das wirklich sehr veraltet war und auch nicht mehr einer artgerechten Haltung entsprochen hat. Das wird neu gebaut und das soll jetzt eben im Frühjahr eingeweiht werden. Und dann können wir annehmen, dass im kommenden Jahr zu den beiden Elefanten, die schon in Augsburg leben, sind ja 2 eher ältere Elefantendamen, dass da dann nochmal Zuwachs dazukommt und neue Tiere geholt werden.
Jetzt könnte ich mir so als Hörer denken, okay, Elefantenhaus, die bauen halt noch was im Zoo, aber es ist ja doch was Besonderes, auch von den vom finanziellen Ausmaß.
Genau, es ist die größte Maßnahme, die der Zoo Augsburg eigentlich überhaupt bislang gestemmt hat. Das Elefantenhaus sollte 6 Millionen kosten, kostet jetzt im Ende, wenn es fertig ist, aktueller Stand 7 Millionen. Das ist für den Zoo schon eine Riesenaufgabe. Die Stadt gibt ein bisschen Geld dazu, bisschen auch 2 Millionen. Der Zoo selber hat ein paar Rücklagen und hat natürlich wahnsinnig aktive Helfer und Unterstützer, den Freundeskreis des Augsburger Zoos, der auch mehrere 100.000 Euro gesammelt hat. Aber das ist natürlich schon ein Projekt, das man erstmal stemmen muss. Ich gehe auch davon aus, dass der Zoo, wenn dieses Elefantenhaus eröffnet ist, spätestens dann auch seine Eintrittspreise nochmal erhöhen wird. Aber er hat tatsächlich auch investiert, nicht nur in die Attraktion für die Besucher, sondern eben einfach auch in die Haltung dieser Tiere, die dort leben, dass die dort besser leben können. Es gibt so eine Art Wasserfall und Badebecken, wo sich die Elefanten tummeln können. Es gibt ein sehr großes Freilaufgehege, es sind insgesamt 7000 Quadratmeter. Ich glaube, es ist 2 oder 3 Mal so groß wie bislang die Fläche für die Elefanten.
Also auch da ein Riesenprojekt. Kannst du sagen, wo, also für die Zoobesucher, die schon mal da waren, wo das Areal entstehen wird?
Das ist eine gute Frage. Da erwischst du mich jetzt irgendwie auf dem falschen Fuß. Ich nehme mal an, das ist in der Nähe der alten Elefantenanlage, aber das könnte ich dir wirklich nicht sagen. Aber ich nehme an, dass der Zoo das sehr gut schaffen wird, die Leute da dann hinzuleiten auf dem Rundgang.
Bestimmt, da werden bestimmt alle Pfeile hin.
Das glaube ich auch, ja.
Okay. Eine Sache noch. Es ist ja dann geplant, noch zwei Elefantenweibchen wahrscheinlich nach Augsburg zu holen. Dann wären es insgesamt vier Tiere.
Genau, also wir haben jetzt zwei Tiere, das sind Burma und Targa. Und wir haben ja in Augsburg die Targa, die ist 64 Jahre alt und das ist der älteste deutsche Zoo-Elefant, der überhaupt lebt in menschlicher Obhut. Also der Elefant, der in menschlicher Obhut lebt, ist es der älteste weltweit. Mhm. Und in deutschen Zoos ist es ein Ausnahmeelefant, muss man sagen. Und man muss aber auch sagen, dass natürlich der Zoo schon etwas bange immer drauf guckt, wie gut geht's den beiden Tieren. Weil auch ein Elefant, der zwar alt wird, für einen Zoo-Elefanten ist 64 schon ein sehr hohes Alter. Und diese beiden Damen sind natürlich, man weiß das selber, je älter man wird, desto wählerischer wird man, was seine Kontakte betrifft. Man kann diesen beiden Elefanten jetzt nicht drei Jungbullen irgendwie zuführen, die dann mit denen in einem Gehege leben sollen. Das würde nicht funktionieren. Deswegen ist die neueste Überlegung, dass man zwei weitere Elefantenweibchen aus Berlin holen würde. Das kann ja auch der Zoo nicht alleine entscheiden. Da gibt es eine Kommission, die entscheidet, welche Elefanten wie zusammenleben können. Und da gibt es wohl schon, soweit unsere Informationen sind, grünes Licht, dass die Berliner Elefanten kommen. Nur der Berliner Zoo sperrt sich noch ein bisschen, wenn man da nachfragt, ob das jetzt so kommt oder nicht. Deswegen kann ich das jetzt mal nur so nach unserem Wissensstand erläutern. Wir gehen davon aus, dass dieser Deal klappt. Aber ob es tatsächlich hundertprozentig so kommt, da müssen wir uns noch überraschen lassen.
Wenn du gerade von sozialen Kontakten sprichst, die Elefanten haben ja auch mit Pflegern zu tun. Mhm. Im geplanten Elefantengehege sollen die Pfleger aber keinen direkten Zugang mehr haben zu den Elefanten. Ist das richtig so?
Genau, man nennt das im Fachjargon bei den Zoospezialisten geschützten Kontakt. Das heißt, dass die Pfleger, die sich um die Elefanten kümmern, nicht mehr direkt in die Box der Elefanten gehen, sondern die sind immer durch ein Schutzgitter getrennt. Also wenn die denen Futter geben oder auch wenn mal ein Tierarzt kommt, die impfen oder untersuchen muss, dann geschieht das praktisch mit dem Schutzgitter dazwischen. Das ist einfach auch eine Sicherheitsmaßnahme. Es sind Elefanten nicht unbedingt aggressiv, aber es sind große Tiere, da kann schnell mal was passieren, wenn die sich bewegen, einen Pfleger an die Wand drücken. Es ist auch in Berlin mit den beiden Elefanten, die nach Augsburg kommen könnten, es gab schon mal einen Vorfall mit dem Pfleger und das wird in diesem neuen Elefantengehege einfach nicht mehr passieren können, weil da entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen sind. Mhm.
Okay, also da auch ein bisschen aufs Tierwohl noch verstärkt geschaut.
Aufs Tierwohl und natürlich auch auf die Sicherheit derer, die sich um diese Tiere kümmern, genau.
Okay. Es könnte aber dann sein, mit diesem Elefantengehege, hast du ja schon kurz angesprochen, dass die Ticketpreise angehoben werden, oder?
Genau, es gab mal, ich habe auch nochmal unsere Berichte der letzten Wochen angeguckt, es gab mal eine Ankündigung, dass es schon zum Ende des Jahres soweit sein könnte. Da muss man einfach mal gucken, aber Punkt ist halt mehr Attraktionen, höhere Ausgaben, das muss man auch irgendwie versuchen zu refinanzieren. Da wird es jetzt wahrscheinlich nicht um viel Geld gehen. Die Frau Janschke, die Zoochefin in Augsburg, hat sich dementsprechend auch noch nicht geäußert, aber sie hat nicht dementiert, dass es auch teurer werden könnte.
Sind wir gespannt. Dann kommen wir jetzt mal vom Zoo zur Zone quasi. okay, schlechter Wortwitz, Entschuldigung dafür. Und zwar zur Cityzone, die für Augsburg geplant ist. Genau. In Augsburg soll es ab 1. Januar eine Cityzone geben, die umfasst 9 Haltestellen. Und in dieser Zone dürfen Fahrgäste umsonst in Bus und Straßenbahnen steigen. Kannst du ein bisschen dieses Projekt abstecken und sagen, was es denn für Augsburg bedeutet, wie besonders dieses Projekt ist?
Also es geht zunächst mal um die Haltestellen Königsplatz und Moritzplatz. Und von diesen Haltestellen aus darf man je eine Haltestelle weiter kostenlos fahren. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es entsteht dadurch ein Umfeld von, wie du es schon gesagt hast, 9 Haltestellen. Man kommt also vom Königsplatz zum Beispiel kostenlos zum Hauptbahnhof. Man kommt vom Moritzplatz kostenlos zum Rathausplatz. Man kommt vom Königsplatz kostenlos zum Theater. Also es ist dann schon ein gewisses Feld, in dem man sich als Fahrgast bewegen kann, ohne dass man ein Ticket haben muss oder abstempeln muss, eine Streifenkarte oder eine Einzelfahrkarte. Und der Hintergrund ist zunächst eigentlich die Tarifreform, die vor 1,5 oder 2 Jahren sehr für Unmut gesorgt hat in Augsburg. Man hat damals die Zonen etwas verändert und man hat auch die Preise verändert und das hat dazu geführt, dass manche Fahrgäste Vorteile hatten, weil sie plötzlich billiger fahren konnten. Hauptsächlich hat es aber dazu geführt, dass viele Fahrgäste, die in Randgebieten wohnten, plötzlich das Doppelte zum Teil zahlen mussten für ihre Tickets. Und es gab einen riesen Aufschrei und die Stadtwerke und auch die Stadt und der AVV haben dann versucht nachzubessern und haben überlegt, wie man das machen kann. Und diese Cityzone ist jetzt auch ein Ergebnis aus dieser Tarifreform. Also der Versuch, das zu den Unmut ein bisschen zu besänftigen und das zu verbessern.
Mal sehen, ob es gelingt. Wenn ich jetzt so mir als junger Mensch überlege, okay, ich könnte vom Königsplatz zum Theater fahren beispielsweise, das kann ich ja auch laufen, aber gerade für Ältere ist es vielleicht eine Verbesserung, oder?
Es gibt Menschen, die sagen, ja, es ist schon ein richtiges Zeichen, weil man will ja jetzt in Zeiten der Fridays for Future Bewegung, wo man sagt, mehr Leute in den öffentlichen Nahverkehr, die Autos raus aus der Innenstadt, ist das sicherlich ein Zeichen, ist auch der Hintergrund der Politik, dass man sagt, man möchte mehr Leute in die öffentlichen Nahverkehrsmittel bringen, dass man da sagt, man schafft so eine Cityzone, eine kostenlose. Es gibt aber auch Kritiker und ich kann das durchaus nachvollziehen, die sagen, naja, wenn ich erstmal irgendwie bis zum Königsplatz kommen muss oder bis zum Moritzplatz, dann steige ich wahrscheinlich, wenn ich aus dem Umland komme, aus dem Augsburger ins Auto und dann fahre ich irgendwo ins Parkplatz und bin mit meinem ins Parkhaus und bin mit meinem Wagen doch wieder in der Innenstadt. Also es gibt durchaus Stimmen, die sagen, diese Cityzone geht nicht weit genug. Man hätte die auf den ganzen Bereich der Zone 1 ausdehnen müssen, also auf weite Teile des Stadtzentrums oder der, ja, viel mehr als das Stadtzentrum eigentlich. Aber die Stadtwerke gehen das nicht mit, weil sie sagen, das würde sie einfach viel zu viel Geld kosten und der Nahverkehr ist ohnehin defizitär. Von daher ist das jetzt mal ein Anfang und ich finde ein Anfang, den man schon gutheißen kann.
Mal sehen, vielleicht wird es ja noch ausgebaut irgendwann. Das Projekt ist aber tatsächlich, ich glaube, deutschlandweit einmalig, oder?
Das ist deutschlandweit jetzt einmalig und es schauen auch viele Städte auf Augsburg, wie das funktioniert. Es gibt andere Städte, die an Adventssamstagen oder so mal sporadisch solche Angebote haben. Aber dass man jetzt sagt, toujours 365 Tage im Jahr, diese Cityzone kostenlos, das ist einmalig, ja.
Mit der Cityzone fallen dann ja auch Einnahmen weg, wie du gerade gesagt hast. Wer zahlt das eigentlich alles? Wird auf die Fahrpreise dieses Geld aufgeschlagen oder wer steckt dahinter finanziell?
Also die Fahrpreise, das haben die Stadtwerke jetzt schon gesagt, werden zum 1. Januar 2020 definitiv nicht erhöht. Das wäre auch ein schlechtes Zeichen nach diesem Unmut der Tarifreform, den es schon gab. Also es kostet tatsächlich diese Cityzone die Stadtwerke im Jahr 860.000 Euro. Du hast gefragt, wer zahlt es, die nimmt man erstmal nicht ein. Und es ist bei den Stadtwerken ja so, dass dieser Nahverkehr, diese Sparte, wird aus der Energiesparte ausgeglichen. Die Stadtwerke sind ja auch Stromversorger in Augsburg und die Energiesparte ist eben eine Sparte, die Geld bringt. Da wird das ausgeglichen, das muss man jetzt erstmal so machen. Aber diese 860.000 Euro, die bei den Einnahmen fehlen, sind natürlich auch ein Grund, warum man sagt, man kann diese kostenfreie Zone nicht x-beliebig ausweiten, weil das wäre dann tatsächlich ein Defizit, das für die Stadtwerke auch nicht mehr darstellbar wäre. So wird offiziell argumentiert und man kann das natürlich auch nachvollziehen. Man muss jetzt, glaube ich, einfach mal gucken, wie das angenommen wird. Fahren tatsächlich mehr Leute Bus und Straßenbahn, als es vorher war? Das werden dann Fahrgastauswertungen erstmal ergeben. Die Stadtwerke erhoffen sich natürlich, dass wenn man in dieser Cityzone mit Bus und Tram fährt und sieht, es funktioniert, dass man vielleicht dann auch geneigt ist zu sagen, okay, jetzt kaufe ich mir ein Abo, ich wohne in Pfersee, aber dann fahre ich jetzt eben nicht mehr ins Parkhaus in die Innenstadt mit meinem Auto, sondern komme gleich von Pfersee aus mit den Öffentlichen, also dass man den Leuten das so auch ein bisschen schmackhaft macht. Das ist, glaube ich, auch eine Idee dahinter.
Also es wird sehr interessant wahrscheinlich für euch im Januar oder ab Januar zu beobachten, ob dieses Modell überhaupt funktioniert oder Anklang findet.
Genau. Die Frage wird auch sein, wie schnell man natürlich Zahlen bekommt. Die Stadtwerke waren ja auch bei der Tarifreform jetzt nicht ganz so willig, schnell Zahlen rauszugeben, wie sich das ausgewirkt hat. Aber ich denke mal, das ist ein positives Thema. Da wird man auch froh sein, wenn es gut funktioniert, dass man die Zahlen schnell vermelden kann. Also ich denke, im ersten Quartal wird man da schon was sagen können drüber.
Auch da sind wir sehr gespannt. Das war unser kurzer Blick in die Zukunft mit drei Themen. Kommunalwahl einmal, dem Elefantenhaus im Zoo und der Cityzone. Es stehen natürlich noch jede Menge anderer Themen an im nächsten Jahr. Da werden wir euch logischerweise auf dem Laufenden halten weiter. Nicole, ich sag dir vielen Dank für deine Einschätzung und den Ausblick.
Gern geschehen.
An die Hörer, wir wünschen euch einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Hören uns 2020 wieder und wünschen alles Gute.
Alles Gute. Tschüss.
Ciao.